Oder muss ich erst, ja, sehr gut, das reicht. Ihr müsst das ja nicht hören, es müssen ja nur die Leute hören, die sich das nachher anhören wollen. Die sollten das dann allerdings auch wirklich hören. Ich bin laut genug, oder? Ich habe immer nicht so eine laute Stimme und ich finde das auch ein bisschen schwierig, jetzt 25 Minuten zu schreien, weil dann bin ich nachher todsicher heiser. Deswegen, also wenn das so reicht, ist auch völlig in Ordnung. Falls das so nicht reicht, dann würde jetzt irgendjemand da was mit der Anlage machen, quasi wie euch das am liebsten ist. Und ihr könnt ja in der Zwischenzeit dann nochmal versuchen, mit aufgeblasenen Backen zu pfeifen oder eure Ellenbogen mit der Zungenspitze zu berühren. Und das empfehle ich jetzt natürlich auch allen Leuten, die sich gerade diese Kassette anhören oder dieses MP3. Macht das erstmal und wenn ihr dann entsprechend entspannt seid, fange ich an. Kassette ist 50? Cool. Und klingt immer noch nicht gut. Also freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Es ist immer wieder eine Ehre und eine Freude, vor einem so auserlesenen und auch großen Publikum zu predigen. Eine ganz besondere Atmosphäre hier heute im Remscheider Kultschock-Stadion. Und ich hoffe, dass ich den Anforderungen dann auch gerecht werde. Werde mir auf jeden Fall viel Mühe geben. Wir sind heute am, ja genau, ihr müsst dann auch zwischendurch mal ein bisschen mitbrüllen und Amen und Ja und sowas schreien, was auch immer da gerade kommod ist. Ist heute der letzte Teil einer fünfteiligen Predigtreihe. Ursprünglich waren ja nur drei Teile geplant und jetzt sind doch irgendwie fünf daraus geworden. Heute also der fünfte und letzte Teil unserer kleinen Predigtreihe über die sieben Ich-Bin-Worte Jesu, wo er im Johannesevangelium sieben verschiedene Sachen sagt, wer er eigentlich ist und sich da den Menschen vorstellt, ganz besonders seinen Jüngern und den Juden, die immer dabei waren, als er gepredigt hat. Und das sollte uns natürlich interessieren, was Jesus von sich selber meint, wer er ist. Ach so. Ja, es sind da wirklich, also es ist heute der fünfte Teil dieser Trilogie. Und es endet jetzt mit den Worten Jesu. Da kann man schon sehen auf der Leinwand das letzte, nämlich ich bin der wahre Weinstock. Und um die Sache nicht unnötig zu verkürzen, zu verlängern, werde ich gleich die Stelle vorlesen, um die es geht. Also es ist Johannes 15 und es sind so zwei Stellen in einer. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Er wird jede Rebe an mir abschneiden, die keine Frucht bringt, und die anderen reinigen, damit sie mehr Frucht tragen. Ihr aber seid schon rein, weil ich zu euch gesprochen habe. Bleibt in mir, wie auch ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, trägt reichlich Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie eine Rebe, die vertrocknet, gesammelt und mit anderen zusammen ins Feuer geworfen wird. Dort verbrennt sie. Wenn ihr in mir und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr mich bitten, was ihr wollt, und ich werde es euch geben. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reichlich Frucht tragt und meine Schüler werdet. Johannes 15, Verse 1 bis 4 ist nicht richtig, Verse 1 bis 8. Ich hatte nachher nochmal die Folie umgestellt und dann vergessen, da die Nummer dann entsprechend zu ergänzen. Ist, glaube ich, ein unheimlich bekanntes Gleichnis, oder ich weiß nicht, ob es wirklich ein Gleichnis ist. Also Jesus sagt das ja so über sich, aber es hat sicherlich auch noch einen Gleichnischarakter. Wird vermutlich jeder mal gehört haben, der hin und wieder in Gottesdienst gegangen ist oder mal Bibel gelesen hat. So schon irgendwie ein sehr bekanntes Ding. Und trotzdem meine ich, dass es sehr schwer vielleicht zu verstehen ist oder auf jeden Fall nicht so unheimlich leicht zu verstehen ist und manchmal so der erste Anschein, wenn man es gelesen hat, trügt und einen so in falsche Richtung bringen kann. Ein bisschen problematisch ist, dass da jetzt so viel drinsteckt, dass ich da wahrscheinlich irgendwie drei Predigten drüber halten könnte, aber das will ich auch nicht machen und werde mich deswegen nur auf so zwei oder drei Hauptaspekte da beschränken und ihr könnt dann gerne zu Hause nochmal irgendwie weiter darüber nachdenken und beten. Da ist auf jeden Fall wesentlich mehr drin, als ich jetzt sagen werde. Und deswegen kommen auch bitte dann nachher nicht irgendwie alle zu mir und sagt, ja, aber hier fehlt noch und da fehlt noch und hier ist doch auch noch irgendwie was Wichtiges drin. Das ist absolut richtig, aber ich habe einfach irgendwie gar keine Chance, hier an einem Abend alles zu sagen und deswegen geht's halt einfach nicht. Ich glaube, dass es eigentlich zwei Sachen sind, die es uns ein bisschen schwer machen zu verstehen, was da jetzt so genau hintersteht. Das eine ist, wir haben alle keine Ahnung vom Weinbau, einfach weil es bei uns in der Gegend keinen Weinbau gibt. Also dann so Richtung Süddeutschland, da gibt es dann schon wieder irgendwie so ein bisschen mehr Weinbau, da kennt man sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr aus. Esther, kennst du das? Also ist bei euch in der Gegend, wo du herkommst, gibt es da Wein? Okay. Aber ihr habt nicht gekeltert oder so, ne? Also das ist die eine Schwierigkeit und ich muss da so noch einiges nachschlagen, so über Weinbau. Habe also einige Stunden im Internet verbracht und die unmöglichsten Sachen mir da durchgelesen und weiß jetzt alles über Weinschädlinge und über verschiedene Systeme, wie man Wein hochranken lassen kann und was es für Rebsorten gibt. Habe leider das meiste davon auch schon wieder vergessen, aber irgendwie so ein paar Fachbegriffe weiß ich noch. Also ich weiß, was ein Winzer ist, das ist ein Weingärtner und so ein paar andere Dinge, die da vorkommen in diesem Gleichnis. Die weiß ich auch noch, aber Wein anzubauen ist echt eine richtige Wissenschaft und es lohnt sich schon, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Und das Zweite, was es so schwer macht, genau zu verstehen, was Jesus da sagt, ist, dass wir in der Regel nicht besonders viel Ahnung vom Judentum haben und das wieder so ein Gleichnis ist, das unheimlich stark verwurzelt ist, sowohl im Alten Testament als auch in der jüdischen Herangehensweise an Dinge und in der jüdischen Kultur. Und sind so viele Sachen da drin, die mir eigentlich überhaupt nicht aufgefallen sind, irgendwie bevor ich dann angefangen habe, mich mal so mit jüdischen Gedanken mehr auseinanderzusetzen. Und da will ich euch gerne mal ein bisschen reinnehmen, weil das so theologisch auch teilweise unheimlich interessant ist. Und es auf jeden Fall helfen kann, den Bibeltext tiefer zu verstehen, wenn man so ein paar Sachen wenigstens vom Alten Testament und von der jüdischen Umgebung, die damals zu Zeiten Jesu geherrscht hat, wenn man die kennt. Der Weinstock ist ein altes Symbol eigentlich für das Volk Israel. Ist also im ganzen Alten Testament ist immer irgendwie davon die Rede, dass sie sich verstanden haben als den Weinstock Gottes und Gott ist der, der ihr Weingärtner ist und der sich also um sein Volk kümmert und es hegt und pflegt und dafür sorgt, dass es aufwächst und es besser mit ihm wird. Und dieses Bild für Israel als Weinstock hat sich also so eingebrannt in die ganze jüdische Volksseele. Sagt man das noch? Oder ist das ein total alter Ausdruck? Ist auf jeden Fall ein schöner Ausdruck. Also hat sich eingebrannt in die jüdische Volksseele, sodass der Weinstock also überall vorgekommen ist. Ganz prominent war in der Zeit der Makkabäer. Die haben auch zwei Bücher in der katholischen Bibel hinterlassen. Bei uns sind die rausgestrichen worden von Martin Luther. Das sind jetzt in den Apokryphen. Aber die Makkabäer war so eine jüdische Freiheitsbewegung, die es dann auch geschafft haben, so ungefähr irgendwie bis 100 vor Christus, dann auch mal Jerusalem zurückzuerobern und die Römer aus weiten Teilen ihres Gebietes zu vertreiben. Und die haben Münzen rausgebracht und ausgerechnet da war eingeprägt ein Weinstock, also um zu zeigen, wie das jetzt eine israelische Münze ist und dass das Volk Gottes dieser Weinstock ist, haben sie den als Emblem benutzt und den in ihre Münzen geprägt. Und was noch deutlicher war, und jetzt muss man sich vor Augen rufen, dass Jesus das wahrscheinlich auch in Jerusalem gepredigt hat, möglicherweise auch vor dem Tempel. So hundertprozentig kann man es leider nicht sagen, es kommt nicht so ganz klar raus. Irgendwie aber eigentlich sind ja diese ganzen Geschichten alle um Jerusalem passiert. Und es war so, dass in Jerusalem der große Tempel stand, wo alle Juden hingepilgert sind oder wenigstens einmal im Leben anbeten wollten in diesem Tempel. Und an der Eingangstür des Tempels war ein riesengroßer Weinstock abgebildet. Der war mit Gold da eingelassen und der Historienschreiber Flavius Josephus sagt, dass der so groß gewesen ist, dass die einzelnen Trauben größer waren als ein normaler, ausgewachsener Mensch. Also es war ein unheimlich riesiges Abbild dieses Weinstocks genau an der Tür, wo man durch musste. Und es ist natürlich ein total abgefahrenes Symbol. Also es steht symbolisch dafür, dass man durch das Volk Gottes durch muss, um in die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes reinzukommen. Also irgendwie auch nicht einfach nur irgendwie so, dass da irgendjemand dachte, Mensch, da muss eigentlich noch ein schönes Graffiti hin, sondern das war wirklich eine ganz tiefe Symbolik, die da war. Und es zeigt auch, wie exklusiv sich das Judentum eigentlich verstanden hat, also dass man wirklich Jude sein musste, um dann in den Tempel und dann schlussendlich auch ins Allerheiligste reinzukommen, musste man eben so durch dieses Volk der Juden kommen. Und jetzt kommt Jesus und deutet das total um. Und das ist echt eine so tiefe Aussage, die er da über sich macht, dass er sagt, ich bin aber der wahre Weinstock. Also bisher galt das vielleicht irgendwie, dass man Jude werden musste, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber jetzt gilt irgendwie was ganz Neues. Das ist ja die totale Zeitenwende. Und wer jetzt in die Gegenwart Gottes kommen will, der muss durch mich gehen, denn ich bin der wahre Weinstock. Und wenn man das jetzt noch zusammennimmt mit einer der früheren Predigten, wo Jesus sagt, ich bin die Tür, und sich dann irgendwie noch denkt, irgendwie, dass ja auch der dann quasi die Tempeltür auch sein kann, dann ist das eigentlich total abgefahren. Also da ist so viel Möglichkeit, mir das auszulegen und so viel spirituelle Tiefe drin, dass man da eine ganze Menge drüber nachdenken könnte und wahrscheinlich immer noch nicht mehr so am Boden ankäme. Dann geht's weiter, nämlich der Weinstock ist im Alten Testament, obwohl er Symbol für das Volk Gottes war, meistens eher negativ berichtet. Ich habe nicht alle Stellen nachgeguckt, ein Bibelkommentar sagt sogar, dass irgendwie alle Stellen im Alten Testament negativ waren, wo es eigentlich immer wieder darum ging, dass Gott sagt hier, mein Weinstock, mein Volk ist total verwüstet, ist unter die Räuber gekommen, da sind irgendwie falsche Propheten da, es sind Wölfe da, irgendwie ist das alles irgendwie kaputt. Also es ist nicht diese Stelle da, wo es dann positiv mal wird, sondern es ist immer irgendwo so mit so negativen Assoziationen. Und ich denke, hier kommt es rein, dass Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Was er nämlich sagt, und wieso, ihr seid eigentlich gar nicht so der wahre Weinstock, ihr haltet euch für den Weinstock Gottes und denkt, irgendwie, dass Gott euer Weingärtner ist, aber in Wirklichkeit seid ihr total abtrünnig, ihr macht gar nicht das, was Gott sagt, und ihr haltet die Gebote nicht, ihr verstoßt dauernd gegen eure Bundesauflagen, und deswegen seid eigentlich nicht ihr der Weinstock, sondern ich bin der wahre Weinstock. Also alles, was Gott irgendwie da gesagt hat über euch, irgendwie was an Weinstockgleichnissen da ist im Alten Testament, das weist eigentlich nur auf mich. Und ihr seid vielleicht auch so eine Art Weinstock, so ein falscher Weinstock, aber ich bin in Wirklichkeit der Weinstock. Und das ist natürlich irgendwie so messianisch, also das so irgendwie zu verstehen und so auszulegen, ist eigentlich total abgefahren. Also Jesus redet ganz deutlich irgendwie so zu seinem eigenen Volk darüber, dass jetzt was Neues kommt. Er tritt da total auf als Reformator eigentlich und sagt irgendwie, dass jetzt echt eine Wende da ist, irgendwie, dass vorher andere Gesetzmäßigkeiten gegolten haben. Aber dass jetzt, wo er da ist, ist eben nicht mehr das Volk der Weinstock, sondern er ist der Weinstock und bringt etwas total Neues. Und es ist die Erfüllung dieser alten Prophezeiung. Denn jetzt kommt das in Wahrheit, was vorher eigentlich vielleicht so eine Kopie war oder so ein Schatten, der vorausgeworfen wird, aber eben nicht so, dass in Wirklichkeit Wahre gewesen ist. In dem Zusammenhang würde ich das auch stellen, was er da über das Ausbrechen und Fortwerfen der Reben gesagt hat. Das wird ganz unterschiedlich ausgelegt, also es ist überhaupt ganz komisch, wie komplex das Gleichnis so in der Literatur behandelt wird. Da findest du auch fast keine zwei Bibelkommentare, die dann wieder zu den gleichen Schlüssen kommen. Also alle haben natürlich das gleiche Material, aber so letzten Endes irgendwie, wenn sie sagen, was die Pointe ist, kommt eigentlich meistens was anderes dabei raus. Und ich würde sagen, wie das so diese Pointe bei dem ganzen Ausbrechen ist und Wegwerfen ist, dass Jesus sagt, seid euch nicht zu sicher. Seid euch nicht zu sicher, dass ihr zu Gottes Volk gehört, denn letzten Endes irgendwie ist das nicht irgendwie das wo die Sicherheit drauf bestehen kann, denn Gott hätte ja die Möglichkeit, irgendwie jede Rebe auch wieder auszubrechen. Also wenn es sein Weinstock ist, dann kann er letzten Endes selber irgendwie darüber bestimmen, was mit diesem Weinstock geschieht. Er kann selber Reben ausbrechen, andere einsetzen, und es ist einfach seine Verantwortung. Spricht dann total die Sprache wie Paulus nachher im Römerbrief, wenn er dann sagt, wenn er dann über den Ölzweig und den Ölbaum redet und damit halt klar machen möchte, dass Gott sein Evangelium erweitert hat und sagt irgendwie auch, dass es ohne weiteres ja möglich ist, irgendwie, dass man diesen jüdischen Zweig ausbricht oder so ein Stück davon ausbricht und dann den heidnischen Zweig da reinbringt. Und es ist wieder irgendwie eigentlich die gleiche Pointe. Es ist immer eigentlich, dass Gott sagt und wieder zu seinem Volk, so jetzt ist aber irgendwie was Neues dran und deswegen seid euch nicht zu sicher. Ihr könnt nicht einfach sagen, wir gehören zu Abraham, wir sind Teil dieses Volkes und deswegen stimmt das schon, sondern letzten Endes sind die Leute Teil Teil von Gottes Volk, die seine Stimme hören, die ihm nachlaufen, die sich zumindest bemühen, das zu tun, was er ihnen gesagt hat. Und es wird niemals reichen, zu irgendeiner Institution zu gehören, zu einem Volk zu gehören, zu einer Kirche zu gehören, sondern es ist immer so dieses Innere, diese Entscheidung, Gott nachzufolgen, sich an dem zu orientieren, was er uns sagt. Das macht einen Menschen zu einem, ja, zu jemandem, der zu Gott gehört und dann auch zu seinem Weinstock gehört. Guten Abend. Du kommst gerade richtig, wir unterhalten uns über Wein. Ah, Mist. Und dann ändert sich so ein bisschen der Fokus der Geschichte. Jetzt redet Jesus nicht mehr über Erfüllungen alttestamentlicher Prophezeiungen. Jetzt redet er nicht mehr irgendwie darüber, dass was Neues kommt, sondern jetzt redet er über uns. Über die Leute, die dann nachher ihm nachfolgen, die Teil seines Weinstockes sind, also Teil von ihm sind. Und sagt so ein paar Sachen, die für unsere Nachfolge interessant sind und die unser ganzes Leben eigentlich bestimmen können, also für unser ganzes Leben interessant sind. Und hier kommt das jetzt rein, jetzt gerade war der historische alttestamentliche Teil. Hier kommt jetzt das rein, was man über Wein und Weinreben wissen müsste und was uns auf jeden Fall helfen kann, um so einige Sachen in unserem Leben zu verstehen. Ich glaube, Ferry hat vor einer ganzen Weile auch mal eine Präsentation über Wein gehabt und hat hier alles Mögliche erklärt und Bilder gehabt, wie man sich das vorstellen kann. Dummerweise erinnere ich mich nicht mehr so richtig daran. Da auch noch überlegt, ob ich ihn nicht mal frage, ob er mir die Präsentation gibt, aber dann dachte ich, ach Mann, das muss ich doch auch alleine hinkriegen. Aber es sind so ein paar Sachen, die mir auch immer unklar waren. Nämlich, wenn ich in den Supermarkt gehe und mir Wein kaufe, also Weintrauben kaufe, das mache ich immer total gerne, weil ich gerne Weintrauben esse, dann bringe ich eigentlich immer zwei Sachen durcheinander. Nämlich, ich kaufe eigentlich nicht die Weintraube oder vielmehr, also ich kaufe eigentlich eine Weinrebe. Also rein technisch ausgedrückt ist das, was man kauft, dieser Verbund von Trauben, dieses Traubengebinde, das da irgendwie an einem Holzstock hängt. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll, weil ich ja auch, wie gesagt, kein Weingärtner bin. Das ist eigentlich eine Weinrebe. Und es kann sein, dass das so in unserem Sprachgebrauch hierzulande halt einfach irgendwie Traube heißt, irgendwie also, dass an der Traube dann verschiedene Beeren hängen. Aber diese kleinen, mehr oder weniger runden Dinger, die man dann nachher zu sich nimmt, das sind also die Weinbeeren. Und das heißt also, mehrere Weinreben zusammen an einem Stock ergeben eine Weintraube und mehrere... Doch. Nein, das stimmt genau und genau das stimmt nicht. Also mehrere Weinbeeren ergeben eine Weintraube. Also dieses ganze Gebinde zusammen, das ist die Weintraube oder eben die Weinrebe, je nachdem, wo in Deutschland man dann in den Edeka geht. Aber es ist eigentlich immer das Gleiche. Also irgendwie dieses große Gebinde, das aus Trauben besteht, ist entweder die Weinrebe oder irgendwie manchmal sagt man eben dann auch die Weintraube. Also falls ich jetzt, also das ist jedenfalls die Terminologie, die ich jetzt verwenden werde. Also die kleinen Dinger sind die Weinbeeren und die großen Dinger sind die Weintrauben und das, was wo die dann dranhängen, ist der Weinstock. Was war das? Wann habe ich denn... Okay, also dann nochmal für einen Versuch. Also wenn die Weinbeere trocknet, wird sie zur Rosine. Dann kann man sich das vielleicht merken und mehrere von diesen Rosinen-Rohprodukten zusammen... Ja, genau. Nein, nein. Ich hab... Okay, ihr habt es jetzt also verstanden. Weil das ist eigentlich echt total wichtig irgendwie. Sonst kann man das eigentlich irgendwie auch fast nicht mehr nachvollziehen, was Jesus da eigentlich sagen möchte. Nämlich, er redet jetzt von uns und das Gleichnis geht die ganze Zeit um Frucht. Das ist erstmal irgendwie so das total wichtig. Also es ist völlig aufgebaut um diesen Begriff der Frucht und es ist ja eigentlich klar. Also ein Weingärtner möchte nachher eine ganze Menge Wein keltern und deswegen investiert er Zeit und Mühe in seine Früchte, dass nachher möglichst viele Weinbeeren da rauskommen und er halt möglichst viel Frucht bringt. Und das ist hier sagt genau das, was Jesus auch sagt. Also Gott kümmert sich um seine Leute. Wenn wir Reben sind an diesem Weinstock Jesu, dann wird er sich ja bemühen, dass wir möglichst viel Frucht bringen. Und dieses Fruchtteil ist eigentlich das Wichtigste im Gleichnis. Ärgerlicherweise sagt Jesus bloß überhaupt nicht, was er mit Frucht meint. Und das hat also irgendwie schon Christen seit Jahrhunderten irgendwie total Mischugge im Kopf gemacht, weil natürlich jeder, der das Gleichnis auslegt, jetzt auch unbedingt sagen möchte, was Jesus denn jetzt eigentlich mit Frucht meint. Und das klingt in jedem Bibelkommentar und in jeder Predigt und in allem, was man dazu liest, klingt das irgendwie total logisch. Und man meint so, ja, der Mensch hat es wirklich verstanden, bis man dann halt den Nächsten liest und der hat eine ganz andere Auslegung. Und es ist wieder, dass man denkt, ja, der hat es eigentlich verstanden. Und so gibt es also mindestens drei völlig klassische Möglichkeiten, wie das Gleichnis auszulegen und zu sagen, was Frucht ist. So, die einen sagen, das ist eine Auslegung zu Galater 5, wo Paulus über die Frucht des Geistes redet. Und ist ja eigentlich klar, wenn man Jesus nachfolgt und sein Wort bleibt in uns und wir bleiben in ihm, dann muss sich ja der Charakter ändern. Also wird irgendwie, je mehr wir mit Jesus leben und je näher wir an ihm dran sind, umso mehr wird sich diese Frucht des Geistes in uns entwickeln, umso liebevoller werden wir, umso wahrhaftiger werden wir, umso ehrlicher werden wir, umso mehr Frieden werden wir haben. Und das meint Jesus damit. Wer mit mir lebt, der wird diese Charakterfrucht hervorbringen. Und finde ich total logisch, den Gedanken. Also ich glaube, dass es unheimlich schwer ist, Jesus nachzufolgen, ohne dass der Charakter sich ändert. Also kenne viele Leute, die als Arschlöcher Christen werden, aber relativ wenige, die nach 25 Jahren immer noch leidenschaftlich Arschlöcher und Christen sind. Das scheint sich irgendwie auszuschließen. Also klar, irgendwie Jesus macht etwas in unserem Charakter. Und dann sagt aber der Nächste, ja, das ist aber eigentlich nicht gemeint, sondern was Jesus damit meint, ist, dass wir ja auch Gaben empfangen haben und die Frucht kommt dadurch, dass wir in diesen Gaben effektiv arbeiten. So Beispiel, jemand hat die Gabe der Prophetie empfangen und jetzt da immer mehr Frucht zu bringen, bedeutet, dass seine Eindrücke immer klarer werden, dass er es lernt, Gott besser zu hören, dass er vielleicht sensibler damit wird, seine Prophetien und Eindrücke weiterzugeben und dass er in diesem Bereich halt immer mehr Frucht bringt, indem er das Wort Gottes Menschen dann so sagen kann, in Form der Eindrücke, die er empfängt. Und auch das finde ich eigentlich total logisch. Also jeder von uns wird irgendeine Gabe haben und je mehr man sich irgendwie dann darum kümmert, mit Jesus zu leben und auch diese Gaben ausübt, umso besser wird das hoffentlich funktionieren. Also kann eigentlich nicht anders sein. Und auch da, also ich habe viele erste Predigten gehört, die fürchterlich waren, aber ich habe ganz wenig tausendste Predigten gehört, die immer noch fürchterlich waren. Also normalerweise passiert da auch irgendetwas, dass man in seinen Gaben besser wird und dass so diese Nähe zu Gott irgendwie auch dazu hilft oder dazu beiträgt, dass man seine Gaben besser ausübt. Also könnte auch sein, wird sicherlich dazugehören. Und dann gibt es noch so eine klassische Auslegung, das ist wahrscheinlich so von Evangelisten dann in den Leib reingetragen worden, die sagen, hier geht es darum, dass man Frucht bringt in der Welt. Also je näher wir an Jesus sind, umso anziehender wird unser Leben sein, umso faszinierender werden wir für Menschen um uns herum sein. Und deswegen kann man diese Frucht also messen in Form von Bekehrungen, die man erlebt hat oder wie man sonst auch das Reich Gottes kommuniziert. Das finde ich ehrlich gesagt persönlich die schwächste Auslegung, aber ist auf jeden Fall eine Auslegung, die es gibt und ich will nicht sagen, dass es total falsch ist, aber ist schon gar nicht so leicht, dann noch so ein paar Parallelstellen dafür zu finden im Neuen Testament. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass Jesus so genau das gemeint hat. Aber wie auch immer, wir werden es nie erfahren. Und das ist eine Sache, mit der man auch einfach mal leben muss. Also es gibt viele Sachen, über die die Bibel einfach schweigt. Und entsprechend gibt es auch sehr vieles, was Gott nachher in den Mund gelegt hat, was er nie gesagt hat. Und das wollen wir nicht machen. Also ich will nicht sagen, wie das Jesus mit Frucht dieses oder jenes meint, sondern einfach mal sagen, dass es um Frucht generell geht. Und dass das christliche Leben einfach was damit zu tun hat, dass wir Frucht haben in irgendeinem Bereich. Also es kann nicht sein, irgendwie, dass man mit Jesus lebt und man ist wie so ein unbestellter Acker und hat bloß Unkraut, sondern eigentlich, wenn man mit Jesus lebt, wird es irgendeinen Bereich doch geben müssen, wie wo unser Leben Frucht trägt in irgendeiner Form. Also wo der Charakter sich ändert, wo Kreativität kommt, wo die Frucht des Geistes kommt oder was auch immer irgendwie das ist, wo Gott sich drauf konzentrieren will, aber irgendwas muss da sein. Und das macht so ein bisschen entspannt, also mich macht das entspannt, nämlich so in der Zeit, wo ich dachte, diese Frucht muss sich immer durch Bekehrungen zeigen, war das schon teilweise total anstrengend. Also da kann man so unter so ein Joch kommen, dass man anfängt zu schwitzen beim Fruchtbringen und sich denkt, ich muss doch. Aber da habe ich auch irgendwann mal gedacht, das passiert in der Natur ja auch nicht. Also du wirst nie einen Baum sehen, der irgendwie da jetzt total schwitzend am Wegesrand steht und sich da bemüht, Frucht zu bringen. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Und der Schlüssel ist ja irgendwie, man ist mit Jesus zusammen und dadurch kommt Frucht, in welchem Bereich auch immer. Das kann man dann vielleicht auch Gott überlassen, was er gerade in uns hervorbringen will. Was hingegen relativ klar ist, ist das, dass Jesus sagt, dass Gott sich bemühen wird, uns dabei zu helfen, Frucht zu bringen. Und hier heißt es dann, dass er die Reben, die... Moment, ich lese mal eben nach. Ich muss nochmal von vorne lesen. Ah ja, reinigen, genau. Ich dachte, das wäre irgendwo da hinten. Er wird jede Rebe an mir abschneiden, die keine Frucht bringt, und die anderen reinigen, damit sie mehr Frucht bringt. Also wie gesagt, den ersten Teil habe ich schon ausgelegt. Das denke ich, dass er sich da auch auf falsche Sicherheiten bezieht und wie er uns damit sagt, dass eine Rebe auch ganz abgeschnitten werden kann. Aber bei den zweiten, die bringen schon Frucht, müssen aber noch gereinigt werden. Und reinigen ist also auch eine der typischen Tätigkeiten, die ein Winzer verrichtet. Und zum Zwecke der Reinigung hat er ein Winzermesser, was nicht so schlimm ist, wie es dann klingt, aber mit dem er einfach Dinge von der Rebe abschneidet. Also beschneiden nennt man das auch, ein Wort, das ich jetzt ungern verwende, weil das ja auch in anderen Zusammenhängen verwendet wird. Aber was der Winzer also macht, ist, dass er guckt, was an der Rebe jetzt gute Frucht bringt und was vielleicht gerade irgendwie verdorrt ist. Und die Sachen, die verdorrt werden, die schneidet er ab, damit so diese Lebenskraft, die in der Weinrebe ist, dann in die guten Trauben geht und nicht auf irgendwelche brachliegenden Zweige sich dann noch ergießt. Das kann man sich auch vorstellen, wenn man gerne Trauben isst. Ich habe mir jetzt angewöhnt, seit ungefähr 2 oder 3 Jahren, ich weiß nicht genau wie lange, aber ich esse Trauben nur noch im Hellen. Ich habe früher nämlich öfter mal Weintrauben beim Fernsehen geguckt und dann achtet man nicht so sehr darauf. Und es kommt eigentlich immer vor, egal wie teuer die Trauben waren, die man gekauft hat, dass irgendeine Faule dazwischen ist. Und das schmeckt total ekelig. Also das geht echt gar nicht. Irgendwie so eine halb vergorene, schimmelige Traube im Mund zu haben, ist total ekelig. Und das kommt also vor, irgendwie selbst bei der besten Rebe kommt es vor, irgendwie, dass irgendwelche faulen Trauben da dran sind. Und dafür sorgt eigentlich der Winzer, dass das nicht passiert. Also ist klar, der kann nicht irgendwie jetzt jede Rebe dann irgendwie minutiös die ganze Zeit abtasten, dann werden die auch alle faulig. Aber wenn er sieht, irgendwie, dass da irgendetwas ist, was schon fault, was Insektenbefall hat, was irgendwie kaputt ist, was vielleicht schon total vertrocknet ist, dann geht er hin mit seinem langen Winzermesser und schneidet das ab. Und das bedeutet, wenn man es überträgt auf das christliche Leben, dass es, auch wenn wir noch so viel Frucht bringen und wenn wir super mit dem Herrn am Start sind, es immer noch sein kann, dass es irgendwelche Bereiche unseres Lebens gibt, die einfach tot sind. Da geht vielleicht viel Energie rein, also viel Lebenssaft dieses Baumes, aber die bringen überhaupt keine Frucht. Und wenn das so ist, dann wird Gott mit Sicherheit irgendwann mal bei uns anklopfen und wird sagen, hey, wie ist es? Ich habe hier immer noch mein Winzermesser und ich würde das gerne irgendwie mal bei dir abschneiden und diesen Teil deines Lebens amputieren. Wie sieht's aus? Und hier ist der große Unterschied zwischen uns und den Weinreben. Die meisten von uns sind erheblich cleverer als Weinreben und wir können immer noch Nein sagen, wenn Gott mit seinem Messer kommt, aber wir tun gut daran, es nicht zu tun und ihm zu vertrauen, für dass ein toter Teil unseres Lebens auch ruhig mal abgeschnitten werden kann. Und was das ist, kann total unterschiedlich sein. Das kann man einfach nicht so richtig sagen oder man kann es nicht pauschal sagen. Bei jungen Christen hat man das oder erlebt man es oft, irgendwie, dass sie jetzt aus einem weltlichen Lebensstil kommen und sie haben natürlich vorher auch so ihre Zeit gefüllt mit Aktivitäten und jetzt werden sie Christen und sie merken, Mensch, ich möchte unbedingt Gott näher kennenlernen und ich brauche jetzt Zeit irgendwie zum Beten und Bibel lesen und gibt es vielleicht irgendwas, was ich abschneiden kann, irgendwie so einen Bereich meines Lebens, den ich rausschmeißen kann. Und was das dann auch wieder ist, kann auch total unterschiedlich sein. Also ich habe persönlich sehr schnell das Partymachen aufgegeben, weil ich einfach wieder auch nicht mehr dann das ganze Wochenende auf Jück sein wollte, sondern war dann lieber irgendwie zu Hause und habe gebetet, sehr zum Leidwesen und unverständlichen Gucken meiner Freunde, die das überhaupt nicht mehr nachvollziehen konnten. Aber ich fand es einfach viel, viel geiler, irgendwie mit Jesus alleine samstags zu sein, als mich da irgendwo zu betrinken und nachher irgendwie den Magen auszukotzen. Und das kennen auch sicherlich auch andere Leute, also ich kenne eigentlich fast keinen, der irgendwie Christ wird und nicht irgendwas in seinem Leben ändert. Also ist eigentlich das Normale, dass Gott dann irgendwo auch eingreift und sagt so, hier, gib mir doch mal diesen Lebensbereich ab. Und ich kenne es eigentlich nicht so, wie dass es hart ist. Also normalerweise irgendwie ist Gott echt ein Gentleman und macht das irgendwie alles sehr vorsichtig und wirbt dafür, also wirbt er irgendwie für ein intensiveres Leben mit ihm, als dass er sagt, so dieser Bereich geht gar nicht und der muss jetzt einfach weg, weil er sündig und fies ist. Also normalerweise kenne ich zumindest Gott irgendwie eher als so einen Lockenden, als einen, der das irgendwie hart durchzieht. Und es ist auch eigentlich egal, wie lange man mit ihm lebt. Irgendwie, es sind immer wieder so mindestens Phasen oder es kommt immer wieder mal vor, dass Gott sagt, hier ist doch wieder so ein Bereich in deinem Leben, der hat sich eingeschlichen, wo du überhaupt keine Frucht bringst und du investierst so viel, total viel Zeit da rein, aber eigentlich ist es total fruchtlos. Es ist so ein leerer Bereich und willst du mir das nicht lieber abgeben? Bei mir kommt zum Beispiel regelmäßig vor, irgendwie, dass ich dann mal wieder alle kleinen Spiele von meinem Computer löschen muss. Also ich bin echt definitiv kein großer Zocker, irgendwie, aber irgendwie so, keine Ahnung, Solitär oder sowas. Und dann merke ich irgendwann, ach, das nimmt jetzt doch ein bisschen Überhand und jetzt mache ich das schon jeden Tag und irgendwie auch noch jeden Tag dreimal und irgendwie dreimal am Tag Solitär spielen, ist ja sowieso total bescheuert. Und dann merke ich doch irgendwann immer, dass so diese feine Stimme Gottes kommt und sagt so, hey, schmeiß doch wieder alles so einen Computer irgendwie und konzentriere dich aufs Wesentliche. Hör auf mit dieser unkreativen Prokrastination. Und dann mache ich das in der Regel auch und sobald ich es mache, merke ich, dass mein Leben wieder Freiraum hat irgendwie für gute Sachen. Und es ist also eigentlich immer total gut, das Gott abzugeben. Also dieses ganze Gleichnis da irgendwie mit dem Winzermesser und sowas, das ist nicht dazu da, uns Angst zu machen, sondern es ist einfach wieder dazu da, uns zu zeigen, dass Gott in uns investiert und dass er möchte, dass wir nicht irgendwie so ein Leben führen, wo wir uns am Ende dann fragen, ey, was habe ich eigentlich gemacht mit meinen 80 Jahren, sondern dass wir eher so ein Leben führen, dass wir dann mit 80 sagen können, dass wir alt und lebenssatt sind, wie es im Alten Testament oft heißt, dass wir unseren Beitrag geleistet haben und dass es jetzt auch gut ist, in die Ewigkeit abzutreten. Dann ist trotzdem noch so dieses harte Wort und das kann man ja auch nicht vermeiden zu predigen in diesem Zusammenhang. Ist auch die Rede davon, dass es passieren kann, dass Reben weggeworfen werden, weil sie vertrocknet sind und dann mit anderen gesammelt werden und ins Feuer geworfen werden. Da zunächst mal irgendwie kleine Anmerkung. Wir hören irgendwie als evangelikale Christen und auch tatsächlich nur als evangelikale Christen reflexartig da drin, dass wer keine Frucht bringt, in die Hölle geworfen wird. Und das steht also definitiv nicht da. Also auch wenn man jedes Mal diesen Reflex hat, bei Feuer Hölle zu denken, also das ist definitiv, ist in dem Gleichnis überhaupt nicht drin. Also ich will es nicht, ich will es ausschließen. Also ich glaube nicht irgendwie, dass es da in irgendeiner Weise drum geht und dass Jesus da irgendwie etwas über Hölle oder sowas sagen möchte. Also es geht nicht darum, jetzt hintenrum dann doch noch so eine Drohbotschaft daraus zu machen. Ich glaube, was eigentlich da ist, ist ein total logischer Gedanke. Dass nämlich erst, wenn du es mal genau lest, ist erstmal so dieser Beziehungsabfall da. Also Jesus redet da vorne, wie er bleibt in uns, wir bleiben in ihm. Aber es gibt auch Leute, die sind irgendwie noch so pro forma eigentlich am Leib Christi. Die gehören irgendwie schon gar nicht mehr irgendwie dazu. Die haben sich längst innerlich verabschiedet und sind eigentlich irgendwie, wenn sie mal ehrlich wären, auch schon längst irgendwie im Atheismus angekommen. Und dass Gott dann irgendwie sagt, okay, dann kommt dann irgendwann auch das Winzermesser und die ganze Rebe kommt ab. Und ich finde den Gedanken eigentlich total logisch, denn sowohl die Bekehrung als auch die Entkehrung scheint immer irgendwie etwas mit Gott und dem Menschen zu tun zu haben. Also bei der Bekehrung ist es irgendwie, dass Gott mir dieses Angebot macht, komm, leb mit mir und wir schlagen ein und sagen, ja gut, das will ich. Und bei der Entkehrung scheint es dann irgendwie so zu sein, dass der Mensch irgendwann sagt, so nee, ich will eigentlich nicht mehr, ich glaube jetzt irgendwie nicht mehr an Gott, ich will meinen eigenen Weg leben, macht das eigentlich auch schon und dass Gott dann irgendwann sagt, ja, okay. Tut mir leid, aber wenn du die Entscheidung gefällt hast, dann kommt jetzt auch irgendwie das Winzermesser und du bist dann einfach irgendwie nicht mehr so Teil des Leibes. Also letzten Endes ist es immer noch irgendwie dann unsere Entscheidung und es geht, glaube ich, nicht darum, jetzt irgendwie Leuten da Angst zu machen, die Schwierigkeiten haben im Glauben, die so mit Ach und Krach dem Lamme nachgehen und morgens als Atheist aufwachen und abends irgendwie dann als Christ wieder ins Bett gehen, weil sie es vorher geschafft haben, sich mit der Bibel zu beschäftigen und zu beten. Also da geht es irgendwie überhaupt nicht drum, sondern sind schon für die Leute, die dann vorher auch schon sagen, hey, ich will eigentlich nicht mehr, ich gehöre nicht mehr dazu, und dass Gott dann sagt, ja, okay, dann machen wir das so. Wollte ich eigentlich umstellen, hatte eigentlich vor, irgendwie erst den Teil zu machen und dann den mit der Rebensäuberung. Das hat jetzt irgendwie nicht geklappt aus irgendeinem Grunde. Deswegen war es jetzt in dieser Version. Und damit habe ich auch schon alles gesagt, was ich sagen möchte. Und danke euch fürs Zuhören. Und gebe dann quasi an Eisi weiter, der, bevor du klatscht, überleg dir mal, ob jetzt gleich noch Lieder gespielt werden sollen und wenn ja, welche. Oder ob du den Gottesdienst beschließen möchtest.